Ich möchte, bevor ich das Wort austeile, mit uns beten. Und wir werden am Ende der Predigt dann nochmal eine gemeinsame Gebetszeit haben. Herr Jesus, wenn ich dein Wort jetzt lese, wenn ich Gedanken austausche, so hilft, dass das Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es das ausrichtet, für das du es gesandt hast. Ich bete, dass du mir Gnade gibst und den Hörern, dass wir wirklich das nur aufnehmen, was von dir kommt. Amen. Ach, da sind wir schon da oben. Als ich Miriam vorhin zu ihrem Geburtstag noch gratuliert hat, ich habe dann mal wieder zwischendurch in der Woche zwei registriert, dass die fast 100 geworden ist. So alt will sie gar nicht werden. Und dann dachte ich, das muss ich nachher ganz schnell nachholen, diese Ermutigerin einfach mal knuddeln und ihr sagen, also Miriam, das ist nicht so schlimm, Paul. Er sagte, vielleicht schenkt Gott mir Gnade und er holt mich endlich in diesem Jahr ab. Oh, ich dachte, das ist so ein Ding. Und fast würde ich gerne ein Interview mit ihr führen. Was würdest du uns dann noch als Wichtiges sagen? Weil das wissen wir ja vom Herrn Jesus, bevor der ans Kreuz gegangen ist, da hat er ganz, ganz wichtige Dinge gesagt. Da hat er nicht mehr über das Essen gesprochen. Er hat nicht über Krankheitsbilder gesprochen. So, wenn wir älter werden, dann telefoniert man miteinander und dann sagt, na, was gab's denn heute bei euch zu essen, weil es anscheinend sonst nichts mehr zu erzählen gibt. Man spricht über Krankheitsbilder, man tauscht Ärzteadressen aus. Aber dem Herrn Jesus, wie es ans Sterben ging, hat ganz wichtige Sachen einfach weitergegeben. Und ein wichtiges Anliegen war, das haben wir in der Karwoche gelesen, das war, habt einander lieb. Geht friedlich miteinander um, rechnet einander nicht Böses zu. Da hat er darum gerungen, dass sie eins werden. In dem letzten großen Gebet, was von ihm aufgeschrieben worden ist, wie oft sagt er, ich bete, dass sie eins seien. Was muss das für ihn für ein Anliegen gewesen sein, weil er weiß, in jeder Familie, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt gibt es über kurz oder lang Streit. Und wenn Jesus schon dafür beten musste, dann ist die Einheit, das Liebhaben einer der hauptangefochtensten Gründe, die wir in der Gemeinde haben. Wenn wir doch das nehmen würden von ihm, dann sorgt er sich noch für seine Mutter, er sorgt sich noch für den Schächer am Kreuz und dann die Hinwendung zu seinem himmlischen Vater. Und so geht er dann schließlich in den Tod, in die Ewigkeit hinein. Aber ich habe mich gefragt, was war denn Jesus wichtig, als er auferstanden ist? Am Ostern hatte ich ja gesagt, wenn ich Jesus wäre, ich wäre direkt erstmal vor Herodes aufgetaucht, hätte ihn zusammengefaltet, dann wäre ich bei Kaiphas gewesen und hätte ihm auch mal die Meinung gegeigt. Und dann noch Pilatus, den hätte ich als Letzten zusammengefaltet. Ich hätte gesagt, ich will dir mal sagen, wer wirklich der Boss ist. Nicht der Kaiser, sondern schmink dir mal alles ab, ich bin der Chef. Und dann nur, das hatte ich am Ostern ja auch so gesagt, nur so aus erzieherischen Gründen, ich wäre zu den Soldaten gegangen, die über meine Kleider gewürfelt hätten. Hat immer gesagt, so geht's ja gar nicht, rückt die Dinger wieder raus. Ihr habt verloren. Aber Jesus ist ganz anders. Deswegen ist es so sehr wichtig, was dokumentiert worden ist, was ihm wirklich wichtig war. Nicht, was Paul sich so da rein interpretieren kann, sondern was wirklich wichtig war. Und deswegen gehe ich mit uns nochmal in die nachösterliche Geschichte im Johannesevangelium. Zum Teil hatten wir sie ja am Ostern schon gelesen. Ein Teil also Wiederholung von der Ostergeschichte und dann gehen wir ein Stückchen weiter. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, 11 bis 23. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau?
fragten die Engel.
Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.
Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht.
Was meinst du, liebe Frau?
Fragte er sie.
Wen suchst du?
Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm,
Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn wiederholen.
Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief,
Rabuni, das bedeutet Meister. Und Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sagt ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihnen gesagt hatte. Es war beim Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Aus der Geschichte, was war Jesus nach Ostern wichtig? Habe ich so drüber nachgedacht, weil wenn ich mir so vorstelle, ich hätte die Gelegenheit, ich wäre jetzt gerade verstorben und dürfte dann noch mal vor der Gemeinde auftauchen. So für, sagen wir mal, so runde 40 Tage. Immer mal wieder würde ich dir erscheinen, was würde ich dir sagen? Würde ich so noch schön hier drüben oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was ich sagen würde, aber es müsste mit Sicherheit was Wichtiges sein. Und auf diese Seite hin habe ich die Schrift mal ein klein wenig analysiert. Was war Jesus nach Ostern wichtig? Was musste er weiter sagen? Das Erste, was ihm wichtig war, das war der Weg zum Vater. Im Moment habe ich gedacht, eigentlich ist es ja so, war er nun noch Mensch? War er schon Gott oder sind wir wirklich in der Vielgötterei, wie Außenstehende uns das ja oft sagen. Wir haben den Vater, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Hier bin ich ganz verunsichert gewesen, als ich darüber nachgedacht habe. Und dann fängt man natürlich an zu blättern und in seinen Gedanken nachzugehen. Und da fiel mir ja ein, also es gibt sogenannte Psi-Phänomene, die das Übernatürliche betrachten. Und da gibt es die sogenannten Wiedergängerphänomene. Wer hat da schon mal was von gehört, von Wiedergängerphänomenen? Da gibt es einige. Da gibt es wirklich Dokumente, als beispielsweise der alte Moltke, hier der große General, ja, General war er, glaube ich, in seinem Haus saß, sein Sohn und sein Freund spielten eine Cellosonate von Chopin. Und während er da im Sessel saß, wurde er in die Ewigkeit abgerufen. Zur gleichen Zeit waren zwei Soldaten und der Wachhabende vor der Kaserne und sehen in der gleichen Zeit, wie der alte Moltke an ihnen vorbeigeht, ohne Kopfbedeckung und ohne Säbel, wie damals üblich war. Sie haben salutiert, er ging an ihnen vorbei, ohne sie zu grüßen. Von Bismarck wird gesagt, als er 1870, 71 während des Krieges unterwegs war, erschien ihm ein Soldat und erklärte ihm, dass er gefallen sei, was auch stimmte. Die Izvestia, also ganz russisch, wenig religiös untermauert, hat folgende Anekdote wiedergegeben, dass ein Professor Sugarev als Arzt in der Praxis war und plötzlich erscheint in der Praxis ein Mädel in rosa Kleid und sagt, er muss ganz dringend zu ihrer Mutter kommen, die liegt sehr krank da. Er sagt, ich mache keine Hausbesuche, ich gehe nicht. Eine ganze Zeit lang geht das hin oder her. Schließlich macht der Arzt seine Patienten alle nacheinander fertig, sie können wieder gehen. Und er geht dann zur Sprechstundenhilfe und sagt, wo ist denn das Mädel hingegangen? Sie sagen, haben wir nicht gesehen. Daraufhin macht er sich auf, geht zu der Adresse, findet die Mutter. Die Mutter ist sehr, sehr krank. Und man stellt dann schließlich fest, nebenan liegt der Sarg des Mädels mit den rosa Kleidern, die seit 2-3 Tagen tot ist. Ist Westja berichtet. Wiedergängephänomene. Die sind beschrieben als solches. Und es gibt kein Vertun, auch in der wissenschaftlichen Betrachtung, dass solche Phänomene da sind. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist das genauso wie bei Jesus. Jesus ist gerade mal gestorben und erscheint jetzt nochmal als Wiedergänger, als Geist. Sag, passt nicht. Oder doch? Und dann komme ich an den Punkt und sage, ich weiß es nicht. Und wenn man was nicht weiß, muss man gar nicht tiefer reingehen. Aber er sagt, ich muss zu meinem Vater gehen. Und das ist eigentlich die Botschaft. Weil wenn wir sterben, egal ob du noch jemanden erscheinst oder nicht, die Dokumente gibt es ja auch in der Bibel. Wichtig wird, dass du beim Vater ankommst. Dass du beim Vater ankommst. Und dort wird er dich so verwandeln, wie der Apostel Paulus, der hat das ja nochmal aufgeschrieben, dass wir verwandelt werden, wenn wir bei ihm sind. Und ich glaube, diese Verwandlung war für Jesus nochmal wichtig, weil später kam er dann und hat seinen Jüngern gezeigt, hier bin ich. Sie dürften ihn sogar berühren und sagen, ich bin jetzt kein Geist, sondern ich bin echt, ich bin verwandelt durch Gottes Größe. Aber für mich war das erste Wichtige, ihm war das wichtig, dass er eins wird mit seinem Vater. So, wenn immer wir über solche Sachen lesen, lese sie und sagt, ist ja hochinteressant, aber mein Jesus, der ist wenigstens vollendet worden und ich will wie er auch zum Vater gehen. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Der erste Weg ging zum Vater. Der zweite Weg ging zu den Geschwistern. Das finde ich so stark. Er geht zu seinen Brüdern, zu seinen Freunden hin. Das war ihm ganz wichtig, weil er wusste, sie waren absolut verängstigt. Und hier bin ich mitten bei uns im Leben drin. Sie hatten ja aus Furcht vor dem, was noch geschehen konnte, die Türen verschlossen. Damals waren die Leute ja noch ein bisschen rabiater wie bei uns. Heute würde man bei uns verhaftet. Man würde vielleicht nach Moabit gebracht, in die Untersuchungsanstalt, Untersuchungsgefängnis, dann anschließend vielleicht nach Tegel für eine Zeit lang oder nach Plötzensee. Damals war man ganz schnell den Leuten den Kopf ein Stückchen kürzer zu machen. So schwierig ich manchmal unser Rechtssystem empfinde, so dankbar bin ich, dass wir eine gute Rechtskultur hier haben. Jesus kommt zu seinen Leuten, die aus Furcht die Tür zugeschlossen hatten. Und ich habe gedacht, damit bin ich eigentlich mitten in unserer Lebenswirklichkeit. Brüssel, Paris, die Türkei, Pakistan. Verunsicherung und Ängste quer durch die Bevölkerung. Ich habe dann oft leichtfertig gesagt, okay, dass ich beim Verkehrsunfall umkomme, ist wesentlich wahrscheinlicher. Aber ich bin überzeugt, wenn ich demnächst über den Hauptbahnhof gehe oder in Tegel bin und sehe einen Bärtigen mit langem Gewand und der hat noch einen Koffer in der Hand, ich habe meine ganz speziellen Assoziationen. Oder ich sehe einen Koffer freistehend, was man ja nicht machen sollte, nicht? Den einer vergessen hatte, weil er sagt, ich muss noch schnell ins Auto, mein Taxi, da habe ich mein Handy liegen lassen, springt hinterher, die Taxi noch zu kriegen, sein Koffer steht da. Was denkst du? Ängste sind allgegenwärtig und auch in frommen Kreisen. Die Jünger wussten ja inzwischen, er ist auferstanden. Sie hatten das ja gehört, zwei sind ja noch zum, ja, und dann die Emmaus-Jünger kamen ja zurück, die wussten, er lebt. Und trotzdem alles abgeschlossen. Du bist fromm und hast trotzdem Ängste. Ängste vor Krankheiten. Nebenbei, ich war junger Mann. Jungscherarbeit habe ich gemacht, Jungscherdienste. Und da gab es ein Indiaka-Spiel, so ein kleiner Ball, den wir so ähnlich wie Volleyball wird es gespielt, aber das ist wesentlich leichter, hatte ich gespielt. Und dann einen Tag später, mir tat der Brustkorb so weh. Ich bin im Schwimmbad, konnte ich nicht schwimmen. Ich bin ins Blubberbecken gegangen und dachte, ah Mann, was hast du dir jetzt geholt? Im Schwarzwald, im Zeltlager, hast du dir vielleicht eine Lungenentzündung geholt? Hab in dem ganzen Lager noch einen auf hart und ehrlich gemacht. Und dann kam ich nach Hause. Eine Woche lang, ich konnte mich im Bett nicht bewegen, denke, ich habe was ganz Schlimmes. Lungenentzündung, Lungenkrebs, ich muss jetzt langsam gehen. Und dann schließlich habe ich mich ermannt und bin zum Arzt gegangen. Und ich stehe dann da, sagt der Arzt, was meinen Sie, was Sie haben? Ja, ich sage, wahrscheinlich eine ganz schwere Lungenentzündung. Da sagt er, Sie haben eine Zerrung. Versteht ihr? 14 Tage lang war das in meinem Kopf, was ich habe, dass ich mich auf die Ewigkeit als junger Mensch vorbereiten muss. Mein Hals schwoll an in jungen Jahren. Ich schlucke dann runter und dann denke ich, ja, Vater hatte Krebs, jetzt kommt Kehlkopfkrebs. Mal ganz vorsichtig nachgeguckt, wie so das Krankheitsbild aussieht. Dachte, kannst du meiner Frau nichts sagen? Abends leise aufgestanden, vom Spiegel gestanden. Oh, das war ein bisschen dick geworden. Gucke ich da hin. Und dann schließlich gehe ich zum Arzt und sage, ja, nun, Ihre Schilddrüse, die müssen wir wegnehmen, je schneller, je besser. Jetzt lebe ich mit Jodes-Elfkörnchen jeden Morgen, so eine kleine Jodtablette und das geht auch da ohne. Ja, aber was sich für Ängste auf einmal abends breit machen. Und manche sind ja ganz realistisch, wenn wirklich eine schlechte Diagnose vom Arzt kommt. Wie gehst du damit um? Dann hörst du eine Krankenheilung, sagst, ja, ich muss beten, aber damit hast du nachts noch nicht deine Angst weg. Da gibt es Leute, die haben Angst vor Spinnen. Ich meine, wir haben ja nicht die riesengroßen Krabbeltiere, ja? Aber manche haben Angst, wenn sie nachts schnarchen, dass dann langsam sich einer abseilt so von oben. Da kann so eine ganz kleine sein, die schlafen die halbe Nacht nicht, weil da oben so ein kleines Kriechtier unter der Decke so vorsichtig vor sich hin spinnt, ja? Die spinnen wirklich, da darfst du denen auch sagen. Und dann kannst du noch sagen, ach guck mal, wie schöne Haare die an den Beinen hat. Und guck mal, wir können eins ziehen und die kann noch laufen. Also was du alles erklären kannst damit, das nützt gar nichts. Und du kannst auch mit ganz kleinen, süßen anfangen. Du musst ja gar nicht mit den richtig dicken Tyrandeln, die da so bei dir im Keller rumzischen, ja. Ich stelle fest, ich bin mit euch unterwegs, ja. Dabei sind das so süße, die vermeiden die Mückenplage. Auch fromme Leute können Angst haben. Manche haben Angst zu heiraten. Das ist oft eine große Not, Angst, den Falschen oder die Falsche zu kriegen. Manche haben Angst vor Arbeitslosigkeit oder wenn sie arbeitslos sind, sich wieder vorzustellen für einen Betrieb, weil sie Angst haben, sie werden nicht genommen. Ängste sind allgegenwärtig. Jesus sagt zu seinen Freunden, ich muss ganz schnell hin. Und das Erste, was er ihnen sagt, Shalom, Friede sei mit dir, ich bin doch da. Und weil die Jünger das wahrscheinlich noch nicht kapiert hatten, musste er das nochmal wiederholen. Shalom, Friede sei mit euch, ich bin mit euch, ich bin da. In der Welt habt ihr Angst, aber seid beruhigt. Ich habe die Welt überwunden. Ich möchte das allen sagen, die von Ängsten geplagt werden in dieser Zeit. Du bist nicht unnormal, wenn du Ängste hast. Auch fromme Leute können Ängste haben und die können sich einbarrikadieren. Das mag alles sein, aber sei gewiss, mitten in der Angst kommt Jesus zu dir, weil er dich liebt. Das ist einer der Vorteile, die wir haben, wenn wir seine Freunde sind. Er kommt zu uns.
der Weg zu den Geschwistern. Und danach kommt die Aussendung. Wir sind auch unterwegs. Was würde Jesus wirklich zu uns sagen? Was ist wirklich wichtig für ihn? Er ist gerade von den Toten auferstanden. Er sagt, als erstes muss ich sie entängstigen, sonst glauben sie mir gar nichts. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jungs, Mädels, hört zu. Als erstes sagt er, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Der kürzeste Sendungsbefehl, der in der Schrift niedergeschrieben ist. Das ist eine Hammerbotschaft. Er sieht gerade seine ängstlichen Kreaturen, die zugeschlossen haben. Er musste durch die gerammelte Tür durchziehen, durch die geschlossene, verrammelte Tür durchziehen, um zu ihnen zu kommen, sagen, hey, Friede. Und jetzt sagt er, Moment, ich sende euch, so wie mich der Vater gesandt hat. Ich habe mir gedacht, ja, warum sagt er nicht, ich sende euch zum Heilen, ich sende euch zum Befreien, ich sende euch zum Versöhnen. Jesus schaut sie an und sagt, ich sende euch aus. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch aus. Lass das einen Moment mal sacken. Was vertraut dir der Herr Jesus an? Wenn ich dieses Wort wirklich ernst nehme, dann erschrecke ich. Ich werde zu denen gesandt, die nicht glauben können, nicht glauben wollen, zu den Versagern, zu denen, ja, die eigentlich von ihm nichts wissen wollen. Und dann wird Jesus spezifisch. Er sagt, das packt ihr nicht, so wie ich das auch nicht gepackt habe. Ihr müsst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Na, jetzt denkt jeder sofort an Pfingsten. Aber es schien hier noch was ganz Wichtiges zu sein. Er haucht sie an. Und ich habe gedacht, wie sieht es mit uns aus? Wir hören uns an, wir sollen genauso gehen, wie Jesus gegangen ist. Gucken auf uns und sagen, naja, ich bin nicht Jesus. Manchmal kommen Leute und sagen, könntest du das mal für mich tun? Dann habe ich den Spruch drauf, na, ich bin nicht Jesus, ich kann hier alles. Aber wer von uns sehnt sich wirklich noch nach der Fülle mit dem Heiligen Geist? Ach, Carola, du, ja. Christenfleißkärtchen gleich, super. Letzten Ostern, einige waren ja hier, und wir haben als Libero den Lobpreis gestaltet. Und ich dachte zwischendurch, okay, ich inspiriere uns mal, dass wir kräftig in den Zungengesang übergehen. Und ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht hat man da vorne das wenig gehört, aber da kamen einige gar nicht aus dem Knick. Das lässt die tiefe Vermutung da, dass etliche unter uns sitzen, die gar nicht in Zungen reden können. Dabei sagt doch Paulus, ich wünschte mir, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Noch viel mehr, dass ihr alle weissagen könntet. Aber wer von uns, der nicht in Zungen reden kann, der nicht Gott in Zungen anbeten kann, sehnt sich wirklich danach, dass das jetzt endlich dazu kommt. Also wer bei uns zu Hause in die Wohnung kommt, der muss damit rechnen, dass ich mich irgendwie gedankenverloren die Treppe runter bewege, um mir ein Bier aus dem Keller zu holen und dabei in Zungen rede. Nicht wegen dem Bier, dass ich dem nicht anheimfalle, sondern einfach, weil ich die Zwischenzeit, ich finde das gut, dass Gott da ist, dass er bei uns in der Wohnung ist und dann laufe ich dann, Chorabashiba nakadarabashobanamasadama, ach Herr, was bist du gut, ich freue mich auf mein Bier. Ja, versteht ihr? Wie sind wir unterwegs? Also wenn ich dieses Zungenrede, das Gebet nicht von Gott bekommen hätte, ey, das wäre echt blöde. Ich weiß noch, wie mir die Leute davon erzählt haben und ich war so müde beim Beten, sagen, Halleluja, Gott, bist gut. Zweimal hintereinander, Halleluja, Gott, du bist gut. Und da dachte ich, ja, ein bisschen mehr Kreativität könnte ja reinkommen. Halleluja, Gott, du bist gut. Ich fand das langweilig, das war zwar richtig, aber so durch Wiederholung, denke ich mal, das wusste er ja schon. Halleluja, Gott ist gut.
Das ist wichtig, dass du Halleluja sagst, aber ich möchte gerne mit einer Sprache ihn preisen. Das war mein Problem. Ich sah, mit meiner Sprache komme ich doch nicht dahin. Und das ist die einzigste Gabe, die Gott gegeben hat, wo du dich selbst auch noch auferbaust. Deswegen, jeder, der es noch nicht kann, der ist blöd, wenn er sich nicht danach ausstreckt. Kann ich nicht anders sagen. Jesus fand das notwendig. Dann pustet sie an. Und interessanterweise, vorher hat er gesagt, ich sende euch, das mussten sie über sich ergehen lassen. Aber jetzt kam, nehmt Heiligen Geist. Da scheinen die dran beteiligt gewesen zu sein. Wenn du nicht nimmst, kannst du es nicht kriegen. Du musst deine Zunge also irgendwie bewegen, sonst geht's nicht. Du kannst nicht darauf warten, dass ein starker Wind kommt und die Zunge anfängt zu flattern, dass sich da dann so anhört. Das geht nicht. Ich möchte jeden Mut machen, auch wenn du seit 50 Jahren sagst, ich habe immer wieder gebetet und ist nicht gekommen. Ich glaube, du brauchst es. Fang an, dich danach zu sehnen, in Zungen zu reden, Gott in Zungen anzubeten. Und was wäre das, wenn wir dem nächsten Lobpreis hätten, wo über 10 Minuten wir es nicht stoppen könnten, weil ein Geist des Zungengesangs uns so erfasst und in dieser Zeit dann die starken prophetischen Reden kämen. Das wäre noch ein Ding. Er sagt, ich sende euch, wie mich der Vater gesandt hat. Und dazu braucht ihr die Fülle mit dem Heiligen Geist. Lass uns doch Pfingstler werden. Lass uns Pfingstler werden. Das war Jesus ganz, ganz wichtig. Weil ohne den Vater im Himmel können wir nichts tun. Wir brauchen diese Kraft Gottes in unserem Leben. Kleine Sendepause. Frag dich mal, ob du schon in Zungen redest oder noch nicht. Frage Nummer 1. Wenn nicht, null Verdammnis auf deinem Leben. Aber hoffentlich kann ich dir ein bisschen Appetit machen, über deine frommen Vorstellungen hinwegzuspringen und sagen, ich brauche ein Plus in der Anbetung, es geht nicht mehr so weiter. Und dann fängst du an, dich danach zu sehen. Keine Auslegung jetzt daher, das geht nur ihm zur Ehre. Nicht, dass jetzt einer meint, jetzt lege ich theologisch falsch, weil ich das mal durchs Mikro gesagt habe. Das ist einfach jetzt nur so, damit du inspiriert bist. Du hast eine Sprache, du hast ein Anrecht, du darfst es von ihm nehmen. Kleine Klammer, kommst du auch da ohne in den Himmel? Ja, ich glaube schon. Aber bis dahin wäre doch gut, wenn du dich selbst ein bisschen erbauen könntest, oder? Also, mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Jesus war das wichtig. Das Zweite. Er sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das ist priesterlicher Auftrag. Da habe ich ein klein wenig drüber nachgedacht und ich dachte, naja, das fängt ja gut an. Als erstes muss ich lernen, mir selbst die Sünden zu vergeben. Typisches Beispiel, du nimmst dir vor, nie wieder übertreibst du in der Erzählung. Als ich früher noch VW Käfer gefahren bin, ich hatte das schnellste Auto und ich konnte selbst bei einer Steigung niederländischen LKW überholen. Glaubte ich zumindest. Und wenn man dann erzählt hat, dann habe ich gesagt, ich habe ihn auf 130 geschafft. Das war für einen VW Käfer, Baujahr 58, mein ältestes Auto, was ich je gefahren habe. Das war die Krönung schlechthin. Da mussten wir die Tankuhr nach unten umlegen. Da gab es noch einen Schalter, weil es keine Tankuhr gab. Da gab es so ein Reserveding. Und ja, das war eine heiße Kiste. Und dann stellte ich fest, ich war beim Übertreiben. Also nehme ich mir vor, ich übertreibe nicht mehr, Herr Jesus. Ich habe wieder übertrieben, war wieder so eine halbe Lüge, wollte ich gerade sagen. Nee, es war eine ganze. Und dann bin ich auf einmal evangelistisch unterwegs und dann sage ich, ach Mann, 10 Leute haben die Arme gehoben. Das war ein erfolgreicher Gottesdienst, das war eine richtige Evangelisation. Dabei hatte ich die Ohren gezählt und nicht die Nasen. Also dann stellt man so fest, so nebenbei, ja, und je öfter du eine Geschichte erzählst, umso größer wird der Elefant, den du getroffen hast. Und dann nimmst du dir wirklich vor, Herr Jesus, jedes Mal bete ich um Vergebung. Und ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich abends sagte, Herr Jesus, jetzt habe ich schon wieder übertrieben, ich bin schon wieder in das gleiche Muster verfallen. Und dann war mir so, als würde der Heilige Geist sagen, was heißt denn hier schon wieder? Die Bibel sagt doch, wenn er vergibt, dann vergisst er das auch. Natürlich sollte ich wusste das noch, und das ist auch gut, dass man manche Sachen behält, damit man das nicht wieder macht. Aber vor Gott, das stell dich fest, ich hatte mir selbst noch nicht vergeben. Ich dachte immer noch daran. Und ich begrüße alle Wiederholungstäter, die heute hier im Saal sitzen. Wenn du mal wieder gefallen bist aus irgendeinem Grund, tauch nicht oben auf und sag schon wieder, Herr Jesus sagt, sondern ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Weil sonst sagst du, er behält sich das immer noch vor, aber er sagt, das wird sogar weggetan und versenkt, das ist weg. Wie oft leiden wir darunter, dass wir uns selbst nicht vergeben können? Wie oft passiert es, dass du irgendwas gesagt hast und sagst, ach, ich Idiot. Wie gehst du mit dir um, mit dem Kind Gottes? Wie beleidigst du das? Du hast dich vielleicht dumm angestellt, aber bist lange kein Idiot. Ich glaube, sehr häufig kranken die Frommen dran, dass sie sich selbst Sünden nicht vergeben können. Wenn man zurückguckt auf sein Leben, und das war nicht so berauschend, und dann in Trauer versinkt und sagt, ich habe es eigentlich nicht richtig geschafft, doch, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du es geschafft. Es geht natürlich weiter. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe das und das getan, kann ich vergeben? Will ich das wirklich, dass ich wirklich Sündenvergebung auch ausspreche? Ich denke, wir müssen das lernen. Sündenvergebung heißt, ich muss loslassen, die gebunden sind. Im Jesaja-Brief steht geschrieben, das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du bedrückt hast, reiß jedes Joch weg. Was könnte passieren, wenn wir wirklich in der Vergebung leben würden, nicht nur das Vaterunser sprechen würden und sagen, vergib uns unsere Schuld, ich vergebe auch. Wir sind autorisiert, Sünden zu vergeben. Wenn jemand kommt und bekennt, dass du ihm sagst, geh, ledig, der Herr trägt deine Last. Ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn in Jugoslawien Vergebung der Schuld gelaufen wäre. Wir hätten den Bosnienkrieg nicht gehabt. Wir hätten den Krieg nicht gehabt mit Kroatien und Syrien und Serbien. Was wäre gewesen, wenn da wirklich Vergebung ausgesprochen wäre durch die Kriegsgeschehnisse im Zweiten Weltkrieg, die dort gelaufen sind? Was wäre, wenn Vergebung ausgesprochen wäre zwischen den Völkern? Die meisten unter uns erinnern sich noch dran, wie Willy Brandt den Kniefall vor dem Ehrenmal getan hat. Jeder war bewegt über diesen Mann. Und die Geschichtsschreiber berichten ja, dass er das nicht geplant hat, sondern dass es eine ganz spontane Entscheidung war. Er war autorisiert, wirklich um Vergebung zu bitten. Aber ich habe mich gefragt, wer von den polnischen Oberen, die da waren, ist aufgestanden und hat die Autorität genommen, die Gott gegeben hat, und sagt, ich vergebe dem deutschen Volk. Merkt ihr, wenn nicht Vergebung ausgesprochen wird, dann bauen sich ganz schnell wieder Geschichtsdinge auf und Feindschaften wachsen wieder an. Was wir momentan beobachten durch einen Rechtsruck, der da ist, jetzt findet wieder eine Ausgrenzung statt. Ich glaube, Versöhnung geht immer damit einher, dass auch Vergebung zugesprochen wird und Vergebung gelebt wird. Auch unter den Völkern. Was ist mit der Familie? Wo wird Vergebung noch ausgesprochen. Vielleicht wäre es viel leichter, wenn man versagt hat, hinzugehen zum Ehepartner und sagen, könntest du mir verzeihen, wenn ich von ihm auch höre, ja, das mache ich gerne, weil mir Jesus auch vergeben hat. In der Gemeinde, könntest du mir vergeben, weil ich war nicht richtig, wenn das ein Teil der wichtigen Lebensphilosophie wäre. Aber dann kommt noch ein schwieriger Teil, den Jesus seinen Jüngern auch sagt in der Aussendung. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ha, ihr Bibelfesten, was meinte er denn damit? Kommt meine Frau zu mir und sagt, könntest du mir vergeben? Ich habe deine Zahnbürste weggeschmissen. Ich sage, meine lieblingsblaue Zahnbürste, das geht gar nicht. Diese Vergebung rechne ich dir nicht zu, dass sie dann vor Gott da oben Rechenschaft ablegen muss wegen meiner Zahnbürste. Wie sieht das praktisch aus? Wer hat sich mal Gedanken darüber gemacht? Ab wann darf ich dir wirklich sagen, ey, verdufte, die Sünden sollen dir behalten bleiben. Ach ja, die Sünde wird dir den Heiligen Geist, kommt sich ab, wird sowieso nicht vergeben. Habe ich noch eine theologische Variante, die ich dir falsch erkläre? Habt ihr euch da mal drüber Gedanken gemacht? Nehmt euch ein bisschen mit auf den Weg. Fast immer, wenn man darüber lehrt, über Vergebung und ermutigt die Gemeinde oder fromme Leute, du sagst, jetzt gehst du mal zu deinem Nachbarn, der dir immer deine Rosen abgeschnitten hat, ja, und wo du einen dicken Hals hast und sagst, könntest du mir vergeben, dass ich einen dicken Hals immer hatte? Dann kommt mit Sicherheit die Frage, und was, wenn er mir nicht vergeben will? Kennt ihr sowas? Ich habe mal jemanden die Haustür zugemauert mit Pflastersteinen in der dunklen Nacht. Das war auch noch eine Haustür, die ging nach innen auf und dann sind die ganzen Steine reingefallen. Fanden wir damals unheimlich lustig, aber im Dorf hat er dann eine Anzeige gegen Unbekannt gestartet, weil seine Haustür... Ja, was man alles so in jungen Jahren so an Pfleglichkeiten macht, deswegen habe ich so viel Erbarmen mit unseren Kindern hier. Wenn ich denen alles erzähle, was ich gemacht habe. Ich könnte mal zu den Rangern kommen und mal ein Teaching halten. Was man alles während der Freizeit machen kann, also wenn man von den Leitern die Kleider nachts, wenn die schlafen, stiehlt und dann an ein Seil, das man hoch über einen Baum geworfen hat, dran bindet und zieht jetzt dann hoch, da die oben bleiben. Und die müssen dann gucken, wie sie auf die Palme kommen, um ihre Unterwäsche wieder zu kriegen. Aber wie gesagt, ich hätte da so einige Ideen, die wir gut ausprobiert haben. Aber was ist dann, wenn der kommt und sagt, dir vergebe ich nicht? Ich bin dann damals hingegangen nach ein, zwei Jahren, habe geklingelt und habe gesagt, ich möchte gestehen, ich war das. Dann haben die mich rausgeschmissen und haben gesagt, hauen Sie bloß ab. Ich hatte keine Chance, die Vergebung zu bekommen. Den sind es behalten worden. Ich kann mit euch in eine biblische Geschichte hineingehen. Wir gehen ins alte Ägypten. Da kommt Mose und sagt, lass mein Volk ziehen. Und ihr kennt die Geschichte. Einmal, zweimal, dreimal geht er hin mit Zeichen und Wundern. Und mit jedem Mal wurde das Herz ein Stückchen härter. Wer nicht vergeben kann, dessen Herz wird härter werden. Das ist so. Die werden irgendwann komisch. Merken sie am Anfang nicht, aber die anderen werden es merken. Und ich glaube, hier sind wir in einem Bereich gekommen, wo ich sage, wenn der wirklich nicht will, dann muss ich ihn gehen lassen. Dem sind seine Sünden behalten. Ich kann mich an ein Seelsorgegespräch des letzten Jahres erinnern. Da sitzt ein junger Mann bei mir, ein, zwei Stunden. Wir hatten schriftlich über E-Mail ausgetauscht. Der sitzt neben mir. Und ich habe ihm alles gesagt, was einfach zu tun wäre. Da sagt er, hier sind zwei Hartnäckige, die sitzen sich gegenüber. Ich habe meine Meinung und du hast deine. Das tut mir leid. Kann ich nichts mehr für dich tun? Dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Und ich habe ihm noch gesagt, ich werde weiter für dich beten. Und die Tür steht jederzeit offen. Aber vom Evangelium rücke ich nicht weg. Entweder du vergibst und fängst neu an und wirst bestimmte Schritte gehen, oder ich kann nichts für dich tun. Auch das ist geistliche Autorität, die Gott dir gegeben hat, zu sagen, du musst dich nicht verbiegen, sondern es gibt irgendwo eine Linie, die darf auch nicht überschritten werden. Da musst du den anderen lassen, wo er ist. Eine letzte Geschichte. Jesus schickt seine Jünger zwei und zwei los, sagt, geht in die umliegenden Dörfer und verkündigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, heilt die Kranken. Und was kommt da hinterher? Und wenn sie euch nicht aufnehmen wollen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeugnis gegen sie. Hier haben wir so ein Beispiel, wo du sagst, du kannst es verkündigen, aber wenn ich gehört werden will, keine Chance. Was war Jesus wichtig? Jesus war wichtig, dass er zu seinem Vater ging. Jetzt nehme ich das andere Mikro, dieses Quietschen. Ihm war wichtig, zu seinem Vater zu gehen. Ihm war wichtig, die Jünger auszusenden. Geht! So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie auch nicht vergeben. Und ich habe gedacht, hier würde ich gerne mit euch innehalten. Gemeinde sollte immer ein Ort sein, wo Sünden vergeben werden. Gemeinde sollte immer was sein, wo der Heilige Geist so viel Raum hat, dass wir alle in Zungen reden, dass einer nach dem anderen vielleicht weissagt, dass wenn jemand hereinkommt zur Tür, dass er genau hört, wo er falsch ist, wo er richtig ist, dass er sein Leben neu ausrichten kann. Und dann stelle ich fest, wir sind oft so mit Ängsten belegt. Wir trauen uns nicht mehr, diese Botschaft rauszutragen oder nur eingeschränkt. Und wir haben als Älteste beschlossen, dass wir sagen, in jedem Gottesdienst in der nächsten Zeit, ich hatte das schon fast wieder verdrängt, wenn Carola mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte, weil ich das den Senioren gesagt habe, ich möchte mit euch wieder beten, dass es zur regelmäßigen Sache wird, dass Leute hier von Neuem geboren werden, dass Sünden hier vergeben werden. Das ist doch unsere Botschaft, die wir haben. Dass Menschen hier wieder heil werden. Ich möchte mit euch zusammen beten, dass Menschen wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass es absolut normal ist, dass Geistestaufen wieder da sind. Ich möchte nicht nur Pfingstler genannt werden, sondern ich möchte Pfingstler sein. In der Kraft seines Geistes gehen. Ich habe gedacht, am Ende dieser Predigt möchte ich eine ganze Zeit lang einfach von hier vorne Ruhe halten. Dass dort, wo ihr seid, wenn ihr den Herrn Jesus kennt, ihr betet. Dass wirklich wieder Sachen geschehen, die tiefer gehen als ein normaler Gottesdienst. Ich möchte nicht nur im Gottesdienst tanzen, das ist sicher gut. Das ist sauber, vor ihm anzubeten und zu tanzen. Ey, das ist genial, aber ich möchte in die andere Stufe hineinkommen, dass wieder täglich hinzugetan werden. Und ich weiß, hier muss Gott uns ganz neu begegnen und uns entängstigen, wieder Mut geben, seine Zeugen zu sein. Und den einzigen Weg, den ich kenne, ist, dass wir beten. Jeder, der weiß, wie man mit Jesus redet, den lade ich jetzt ein, mit ihm zu reden und sich eins zu machen mit dem ältesten Kreis, dass wir sagen, wir wollen wieder sehen, wie Menschen regelmäßig gerettet werden. Wir wollen wieder sehen, dass in der Gemeinde Leute wieder mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Wir wollen wieder sehen, dass Jesus darüber die Ehre bekommt, weil dafür hat er bezahlt. So lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir beten. Herr Jesus, ich möchte Leute hier in diese Räume hineinrufen, die dich noch nicht kennen, dass sie dich als Heiland, als Sündenvergeber, als Erneuerer, als ewig Vater Friedefürst kennenlernen. Ich möchte hereinrufen Menschen, die sagen, ich will neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich will nach vorne gehen, ich will's nehmen, was Gott hat. Ich möchte beten und hineinrufen Menschen, die sagen, ich möchte gerettet werden für Zeit und für Ewigkeit. Ich möchte hereinrufen in diese Stadt, dass Menschen wieder ihre Knie beugen und dir die Ehre geben für all die Segnungen, die du gibst. Ich möchte beten für einen evangelistischen Geist in der Gemeinde, dass wir entängstigt werden, weil du uns sendest. Gieß aus ganz neu deinen Geist über uns, dass wir mutig und kühn werden, dein Reich zu begehren. Wir gestehen, wir sind ein Stückchen müde geworden auf dieser Ebene, aber wir glauben, dass du gekommen bist, zu retten, zu erneuern, dass du gekommen bist, um heil zu machen, dass du gekommen bist, Sünden zu vergeben. Und wir möchten das sehen, wir möchten es erleben. So wie die Krankenheilung bezeugt worden sind, möchten wir bezeugen, hier hat der Herr neues Leben geschenkt. Und so bete ich hinein mit der Gemeinde und sage, deine Kraft soll sichtbar werden. Und ich bete, dass wir wieder zu dem Punkt kommen, auch zu vergeben und loszubinden. Dass wir Sünden vergeben können, selbst Feinden, die uns Schlimmes getan haben. Dass wir sie entlasten können. Herr Jesus, hier sind wir. Und wir beten dich an, du großer Gott. Wir erheben dich. Und ich möchte ganz bewusst nochmal sagen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben gesungen, Gott ist gut. Gott ist gut und mit den Kindern haben wir drauf getanzt. Vergiss das nicht. Und welche Worte ihm wichtig waren, als er zu seinen Freunden gekommen ist.